Patrick,
Ja.
die Kollegen unten aus dem Versand haben mich angerufen. Deren Plotter, der an IMO Resolutions hängt, den die dringend brauchen, der funktioniert wohl nicht mehr. Die schildern mir irgendwie, dass an dem, der hängt ja an so einem Mini-Switch dran,
Ja,
ne?
da habe ich
Dass
ein
dann
Kabel
immer.
vorhin reingesteckt.
Oh.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Und mit diesen Worten beginnen Dramen.
Du kannst doch nicht einfach irgendwo irgendwelche Kabel einstecken.
Nicht.
Nein.
Ja, kann ich
Sind wir
doch.
hier?
Damit hallo und herzlich willkommen. Folge 37 vom 5. Juli 2023. Mit mir dabei meine persönliche Loop Protection.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Hallo. Ja.
Ich schaue ihm nämlich immer auf die Finger, wenn er gerade wieder Loop stecken will.
Das geht doch gar nicht, weil wir machen doch immer den ganzen fancy Scheiß an, den man anmachen sollte. Kommen wir gleich zu. Ja, jetzt muss man ja ehrlich sein, so viel ist seit der letzten Folge gar nicht vergangen. Gefühlt, lass mich kurz auf die Uhr gucken, so eine Tasse Kaffee. Wir mussten ein bisschen auf Halde aufnehmen, weil, wenn ihr diese Folge hört, bin ich zwar wieder im Lande, aber ich weile im Urlaub.
Ja,
Ja,
lässt
ja.
mich, er lässt mich allein. Aber das habe ich letzte Folge schon gesagt.
Genau, das scheint schwer an dir zu nagen.
Ja, das nagt echt
Ja,
schwer
wobei,
an mir.
dann sind wir ja eine Woche zusammen hier, ja, für ein bisschen Rack and Stack und dann
Rache.
musst du dich quasi von dieser körperlichen Arbeit erholen. Wir werden halt nicht jünger.
Ah, auch
Also wenn
beide
wir eine Woche
Ü40,
Ad-Set
ne?
sind und Zeug aufbauen, danach braucht die Kollegin 3 Wochen Urlaub, um die geschundenen Knochen
Ja,
wieder.
du bist dann ja erholt genug, wenn du gerade aus dem Urlaub kommst.
So war der Plan. So war der Plan.
Behaupte ich.
Nein, ist natürlich alles Blödsinn. Der Urlaub kommt natürlich mal wieder zur absoluten Unzeit.
Jetzt ist man natürlich, ja, sowieso immer. Der Urlaub kommt immer zur absoluten Unzeit.
Immer genau dann, wenn man ihn gerade nicht brauchen kann. Ich meine, auf der einen Seite
Ja.
freut man sich natürlich drauf, aber es ist halt wie immer so bei Murphy, der Urlaub kommt, wenn man gerade eigentlich die Zeit für andere Dinge bräuchte, für Projekte, die dann in der Regel auch noch irgendwie zeitkritisch sind.
Ja, aber wenn es danach geht, könnten wir ja gar keinen Urlaub mehr nehmen.
Nee, das ging ja auch nicht. Nee, 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 ich freue
Das
mich schon
geht auch nicht.
auf den Urlaub mit der Familie. Insofern,
Fahrt auch weg,
ja.
ne?
Genau, wir fahren auch weg, beziehungsweise wir waren dann schon weg, wenn ihr diese Folge hört.
Das wird jetzt kompliziert. Ich glaube, wir sollten einfach offen damit umgehen, dass wir die Folge vorher aufnehmen.
Für die Halde, genau.
Also wenn es jetzt irgendwelche in den nächsten Wochen bis zur Ausstrahlung dieser Folge noch irgendwelche großartigen Dinge,
Durchbrüche beim
Erfindungen,
Quantencomputing oder
Durchbrüche,
so.
genau, irgendwas gibt und
Genau.
wir denken nicht, wir haben das verbimmelt, es ist einfach nur noch nicht passiert.
Genau, aber das ist ja auch das Schöne am Podcast, ne? Also, es ist ja so, wenn man auch so Podcasts mal so rückwärts hört, das mache ich ja häufig, wenn ich so einen neuen Podcast entdecke, dann höre ich mich ja immer von der ersten oder von der letzten zur ersten Folge. Es ist mal sehr schön, diesen Wandel zu sehen. Ich habe mich das bei unserem Podcast noch nicht getraut. Ich meine, ich höre die Folgen ja in der Regel, ne, weil ich sie schneide,
Chronologisch, ja.
aber ich höre die danach nicht mehr. Ich traue mich da nicht. Weil ich mir dann
Nein.
meistens, ich habe immer diese irrationale Angst, im Auto zu sitzen und dabei zuzuhören, wie ich irgendwelchen Blödsinn erzähle. Insofern.
Frag mich mal.
Ach, herrlich. Lass uns nochmal direkt einsteigen. Was sind denn die zwei härtesten Dinge in der Informatik? Nicht spinkst, nicht, du spinkst hier auf mein. Nein.
Jetzt hast du mich aber total off guard erwischt.
Cache-Invalidation und Namenskonvention. Das Originalzitat ist: There are two hard problems in computer science. Cache-Invalidation, naming things
Ja.
and off by one errors.
Es ist auch, wo sind eigentlich die Zeiten hin, als du
Den
deine
hat sie jetzt nicht
Server.
verstanden.
Sag doch nochmal, ich habe dir vielleicht einfach nicht zugehört. Passiert auch schon mal.
There are two hard problems in
Nein,
computer
das habe ich
science.
gehört.
Cache invalidation, naming things and off by one errors.
Ah,
Ah.
ja, okay, wenn ich zuhöre, dann verstehe ich es auch. Ist ja nicht
Ja,
so.
wie hältst du das denn mit Namenskonventionen?
Ja, ich muss dem recht geben.
Das ja, ne?
Ist enorm schwierig.
Ich hasse das.
Mhm. Also, ne, ich meine,
also, wo Moment, sind die Zeiten Moment, hin, jetzt als man Namenskonvention finden wir blöd, ne, weil also oft bei One Errors finden, glaube ich, alle blöd und mit Cache Invalidation haben wir wenig zu tun. Insofern bleibt halt nur Namenskonvention.
Ach so, ja, stimmt, darüber wollten wir sprechen. Richtig.
Der Indian Kiosk hatte letztens übrigens eine Folge zu Caches. Wir können die gerne mal verlinken, dann könnt ihr den Kollegen mal dabei zuhören. Da habe ich übrigens auch dieses Zitat geklaut.
Ach ja.
Namenskonvention.
Namenskonvention.
Ich hasse, Dinge benennen zu müssen. Ich bin da auch immer total unkreativ.
Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man sehr viel mehr Server mit Namen aus Büchern oder bekannten Science-Fiction-Trilogien gefunden hat, als heutzutage.
Ja. Ich meine, das fängt ja, du hast ja jetzt gerade schon eine Sache vorweggenommen. Server. Was benennen wir denn alles?
Ja, alles.
Ich meine, jetzt ne, bewegen wir uns mal durch unsere Infrastruktur. Wir haben Server, mhm. Wir haben Switches, wir haben Firewalls, mhm. Wir haben Load Balancer. Ich meine, wenn ich mir allein, also wenn ihr mal Spaß habt, überlegt euch mal ein Naming-Scheme so auf einem Load Balancer, ja, so mhm. Allein mit Load Balancing Virtual Server. Also ich bin jetzt mal wieder in der Citrix-Welt, Netscaler. Ich darf ihn jetzt wieder Netscaler nennen. Das ist übrigens auch geil, ja.
Ja.
Jetzt habe ich mich gerade an ADC gewöhnt und auch größtenteils ja. Namensschemas nach
ich habe so
ADC.
Viele Leute korrigiert, wenn ja. Die Netscaler gesagt haben, habe ich gesagt, das heißt jetzt ADC.
Genau.
Ja, und jetzt, danke Citrix.
Genau.
Danke.
Und dann hast du halt so Servernamen mit ADC drin und jetzt sitze ich jedes Mal dann und denke mir, eigentlich müsstest du ihn jetzt umbenennen.
Ich verstehe, was du meinst. Es wird dir jetzt immer nachlaufen.
Aber, ne,
aber ja,
Policies
ja,
müssen ja,
aber ja
auch einem Namensschema folgen.
Einem Namensschema folgen, genau. Aber ich finde, es gibt Dinge, die musst du auch nicht zwingendermaßen benennen. Du hast gerade eben zum Beispiel die Firewall gesagt. Warum muss ich denn meine Firewall benennen?
Oh,
oh. Hoho, oh. Hoho.
Ich möchte hier eine nicht namentlich genannte Kollegin erwähnen, die sich irgendwann wie Bolle gefreut hat, als sie mal einen Reverse-Lookup gemacht hat und feststellen musste,
dass da ein Name drauf zurückkommt.
Das,
ja, aber ich muss es technisch nicht.
Nein, natürlich musst du es technisch nicht. Klar, ein Server oder auch ein Client muss einen Namen haben. Mhm. Eine Firewall so gesehen als Netzwerkdevice oder auch ein Switch nicht. Wobei bei Switches ist es ja schon so, häufig leiten wir vom Namen ja auch einen Standort ab.
Zumindest versuchen wir das dann, ja, genau.
Ja, ich meine, das ist ja immer die Frage, wer das Ding benennt. Ob wir es für den Kunden benennen, der Kunde es selber benennt, ob der Kunde ein Namensschema hat oder nicht. Mhm. Das ist ja durchaus ein bunter Blumenstrauß.
Ja, und alle unsere Kunden haben echt unterschiedliche Namenskonventionen, ne?
Also
richtig, richtig weit unterschiedlich.
Ich möchte hier an dieser Stelle ein mittlerweile 33 Jahre altes ja. RFC aus dem Hut kramen. Und zwar das RFC 1178. Choosing a name for your computer. Gut, jetzt ist das natürlich hier ein bisschen problematisch, weil wir haben halt nicht nur Computer zu benennen, aber dieses RFC, es ist nicht sonderlich lang, wir werden es auch verlinken, geht mal durch so ein paar legt so ein paar Sachen fest, wo ein paar durchaus ja einleuchtend sind und ein paar, wo man sich so, okay. Und zwar
genau, also es gibt
fängt das Ganze
ja
natürlich oben an. Und der erste Punkt ist, don't overload other terms already in common use.
Das ist ein sehr lustiges, sehr knuffiges Beispiel.
Ja.
Du solltest deinen Computer nicht abnennen.
Oder down.
Oder
weil
down.
Weil die Frage, boot the machine up, ist dann in der Regel followed by which machine, wenn du deine Maschine abnennst. Also eigentlich sehr einleuchtend. Dann sind wir bei don't choose a name after a project unique to that machine. Die Maschine für den Online-Shop sollte vielleicht nicht Shop heißen.
Ist jetzt die Frage, warum
ja,
eigentlich nicht?
Weil wir dann ganz schnell bei Shop 2, 3, 4 sind.
Ja, aber sind ja nicht auf 4 Zeichen begrenzt.
Nein, natürlich nicht. Aber Projektnamen okay, in ja. Servern sind immer irgendwie blöd. Mhm.
Ja, aber Produktnamen oder Bezeichnungen, die einem ungefähr sagen, was das für eine Maschine ist, finde ich schon okay.
Was machst du, wenn dein Projekt Lakritzschnecke heißt? Lakritzschnecke-App,
Passt nicht in 15 Zeichen,
Lakritzschnecke-Datenbank?
oder? Ich glaube, das ist schnell nicht.
Don't use your own name. Ich wollte meinen Domain-Controller schon immer Patrick nennen.
Das denke ich mir.
Don't use long names.
Ach. Gut, da waren es
Ja, guck mal hier.
acht
But
Buchstaben.
experience has shown that names longer than 8 characters simply annoy people.
Wuh.
Hörst du das, Carsten? Ja?
Ja, das stimmt. Viele
Dabei.
hängen immer noch an den 8 Zeichen irgendwie.
Oh, da war ich mal bei einer. Da war ich mal bei einer Versicherung. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, warum kurze Namensschematas auch schnell mal in die Hose gehen können. Ich war mal, das ist auch schon wieder viele, viele Jahre her, viel zu lange her, in der Servertruppe von der Versicherung. Ganz klare Ansage: 8 Zeichen für einen Servernamen. Die ersten 3 Zeichen waren für einen Standort. Dann gab es einen Buchstaben für das Betriebssystem, 2 Buchstaben für die Funktion und
Es ist
zwei
knapp.
Buchstaben oder 2 Ziffern oder 2 Zeichen für die fortlaufende Nummerierung. Wie bekomme ich mit 2 Zeichen alphanumerisch möglichst viele Server adressiert?
Hexadezimal.
Richtig. Richtig.
Ja.
Das heißt, die letzten 2 Stellen waren quasi eine fortlaufende Nummer in Hex.
Na.
Naja, das ging dann irgendwann nicht mehr so auf, weil das wussten offenbar nicht alle.
Ach so, und dann war es dann plötzlich doch irgendwie
Ne?
Server 99 oder
Zum
sowas.
Beispiel.
Ja.
Aber das fand ich ganz sportlich. Ich meine, da gab es natürlich, ich meine, das Paper dafür war jetzt auch nicht sonderlich lang, wie die Kisten zu benehmen waren. Also allein 3 Zeichen für den Standort fand ich schon ziemlich verschwenderisch, wenn man
Ja,
nachher
wenn man
dann
nur 8 hat.
2 nur für die Funktion hat. Also FS-File-Server ist ja noch richtig, aber CM, ne?
Was ist jetzt
Ja,
CM?
Config-Management. Das war dann wieder ein
Ah, das
bunter
musst du wieder schon
Blumenstrauß
wissen,
an
ne?
Systemen, ne? Ja, gut, da gab es ein Paper für. Aber 8 Zeichen, ich meine,
Bei
das
einem
war auch.
anderen Kunden gerade steht CM für Card Management. Nur so nebenbei.
Ja gut, das muss ja auch nicht immer kundeneindeutig sein.
Ja.
Ja? Avoid alternate spellings. Oh, das ist auch gut. Sie haben hier ein Beispiel. Check und Check.
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 Ihr Check spricht sich alles gleich aus. Das
Spricht
ist
alles
das
gleich
Problem.
aus. Ja, Tschechisch und ja, prüfen. Ja, wobei ich glaube, das Problem hatte ich noch nicht bei Namensschema. Aber ja, tendenziell haben sie da Avoid Domain Names. Ja.
For example, warte mal,
Was haben sie da?
ein Server namens Pythagoras.
Klammer, sick.
Genau.
Ja, Avoid Domain Names. Ja, das sollte man
Ach.
natürlich auch nicht machen. Wobei DNS ist ja auch immer noch ein Mysterium. Oder Avoid Domain-like Names. Ja, gut, man sollte seine Kiste jetzt vielleicht nicht CIA.gov nennen. Das ist vielleicht keine gute
Nicht?
Idee. Okay, ja, man sollte keine Verletzenden. Man sollte seinen Server jetzt nicht Moran oder Twit nennen. Ja, don't use
So wie du
digits.
gelacht hast, sind dir jetzt direkt so ein paar Dinge eingefallen, wie du.
Ja, vielleicht hätte ich da einen anderen Use Case für Management Service bestimmte Leute. Nein.
Nein.
Don't use digits at the beginning of the name. Ja.
Ja, da kann man drüber streiten.
Ja, guck mal, don't use non-alphanumeric characters. Warum kann ich denn nicht das lustige UTF-8, UTF-16 Alphabet in meinen Servernamen verwenden? Wer hält mich denn davon ab?
Wie keine Umlaute.
Wie keine Smileys. Ja, don't expect case to be preserved. Ja, gut, okay, man sollte jetzt vielleicht nicht bei den Servernamen mit Groß- und
Das,
Kleinschreibung rumhantieren und sich darauf verlassen, dass das irgendwie
ja.
berücksichtigt wird. Das wird es nicht meistens nicht. Okay, some suggestions on names that work well. Use words, names that are rarely used. Okay, darauf kann man sich natürlich einlassen. Und ich glaube, das ist der nächste, das ist ein Punkt, über den können wir jetzt mal ein bisschen länger diskutieren. Use theme names.
Ja.
Es erinnert mich an einen Kunden, der mal seine Server mit Charakteren aus Herr der Ringe oder nach Charakteren aus Herr der Ringe benannt hat. Und erstaunlicherweise ging das sogar ganz gut auf.
Aber das war nach einer größeren Migration, weil meines Wissens waren sie davor nach Star Wars Figuren benannt.
Das kann gut sein.
Ja, weil es gab nämlich noch einen Layer-Server.
Stimmt.
Mhm. Ich weiß genau, welchen Kunden du meinst.
Ja, also das kann man durchaus machen, ne? Wenn man dann, also ich erinnere mich auch immer wieder gerne an das, ich hatte mal, das ist auch schon wieder unfassbar viele Jahre her, damals schon sehr altes NetApp-Cluster, dessen beiden Nodes Helmut und Hannelore hießen.
Auch wie süß.
Ich muss davon ausgehen, dass die Maschinen ins Leben gerufen wurden, als Helmut Kohl noch Bundeskanzler war.
Mhm.
Sowas ist natürlich schon ganz niedlich, auch für Cluster oder so. Ne?
Ja.
Das funktioniert natürlich auch ganz gut. Gerade in kleineren Umgebungen kann das echt aufgehen.
Ich frage mich nur, was ist denn außer dem Schmunzeln, dass man unwillkürlich nicht unterdrücken kann, was ist der Vorteil? Also was ist der Vorteil oder was ist der Nachteil gegenüber, ich nenne meinen File-Server Fall.
Nein, im Zweifelsfall machst du es einem Angreifer, der nur einen Namen zur Verfügung, oder machst du dieses ganze Thema Aufklärung im Falle eines, ne, Angreifers, dem machst du es damit natürlich schwer.
Ja, tue ich das. Also wie die DCs heißen beispielsweise, kriege ich ja doch sofort raus.
Mit ein bisschen DNS, ja.
Ja.
Naja, aber das ist, ich weiß nicht, ob es in irgendeinem BSI Brimborium mal drin stand, aber ich glaube, das ist durchaus einer der Punkte bei der Namensgebung oder warum solche Theme-Names halt durchaus angebracht sind, dass man es halt einem Angreifer schwer macht, da irgendwie durch die Infrastruktur durchzugucken. Prinzipiell bin ich damit fein. Ja? Ich weiß nicht, ob das natürlich, also das skaliert natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt.
Also wenn der Angreifer an dem Punkt ist, dass er eine Übersicht meiner Servernamen hat, dann habe ich doch eh schon verloren, oder?
Ja. Ja. Ja, use real words. Ist auch natürlich immer eine gute Idee.
Also im Sinne von würfelt nicht irgendwie lustig Zahlen und Buchstaben zusammen.
Ja, also lustig random Servernamen durchknobeln ist natürlich auch blöd, wobei ich kenne jede Menge Kunden, die mit den Default Windows 10, Windows 11, Windows 7 Hostnamen, dieses, ne, Mini-NT
leben. Für Computernamen tatsächlich, ja.
Ja. Mhm. Don't worry about reusing someone else's hostname.
Was heißt das?
Ja gut, in deinem Netzwerk kannst du natürlich deine Hosts lustig benennen. Du musst also nicht darauf achten, ob es diesen Hostnamen bei jemand anders im Netzwerk auch schon gibt.
Bei jemand anders im Netzwerk?
Ja.
Das sollte man dazu erwähnen.
Genau. There's always room for an exception. Ja, das ist natürlich richtig so. Ich meine, dieses RFC kommt natürlich jetzt, wie gesagt, das ist 33 Jahre alt, das kommt natürlich aus einer etwas anderen Zeit. Sieht natürlich heute ein bisschen anders aus, aber es gibt ja so ein paar Sachen, und da hatten wir beide uns ja auch schon mal, ich glaube, bei irgendeiner Tasse Kaffee mal schon drüber unterhalten. Es gibt so manche Namensschema, die finden wir immer wieder. Also mir geht zum Beispiel nie auf, warum Leute zum Beispiel bei VMware-Hosts immer ein ESXi im Namen unterbringen müssen oder bei Servern SRV oder SVR.
Also ESXi, kommt darauf an, wie viel noch dann danach kommt oder davor. Also ganz ehrlich, ich persönlich nenne Hosts auch ESX 01, 02, 03 und so weiter. Sehe ich noch kein Problem mit.
Okay, dann spannen wir den Bogen mal ein bisschen weiter. Ich weiß, so die ersten, so am Anfang meiner AT-Karriere, so das erste Namenskonzept, was ich mal gesehen habe, wo das mal wirklich aufgeschlüsselt war, das war dann so mit, ne, Land, Standort, Funktion, ich glaube, dann war eine fortlaufende Nummer. Also du hattest dann irgendwie so D für Deutschland oder dann, keine Ahnung, ich glaube, dann hatten sie das Kfz-Kennzeichen genommen für den Standort, wobei das ja auch schon blöd ist, weil du hast natürlich dann, ne, 1, 2, 3 Stellen für den,
das ist ja
für den Standort.
Gar nicht fein. Ja, wobei das Autokennzeichen nicht, ich sag mal, das Flughafen.
Genau, das haben wir nämlich von einem anderen Kunden gesehen, der hat die quasi die Flughafenbezeichnung genommen.
Das also CGN sehe ich tatsächlich für Köln. Bei mehreren,
ja,
Kunden, ja.
Oder BRE für Bremen ist das, glaube ich, gewesen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Da macht das ja auch Sinn, dass du da, wenn du eine verteilte Infrastruktur hast, dass du den Standort damit reinpackst. Was ich bei Switches häufiger mal gesehen habe, wo dann Etagen oder Gebäudeteile noch mit im Namen drin waren. Also wenn du dann auf einen Switch draufgegangen bist, dass du dann irgendwie am Hostname erkennen konntest, da kommt das Ganze her.
Das schon. Was ist denn, also was hältst du denn von dem Gedanken, solche Namenskonzepte auch mal zu überarbeiten? Weil, jetzt mal Beispiel, wir hatten gerade eben gesagt, ne, CGN als Beispiel. Was ist denn, wenn es mal einen anderen Standort gab irgendwo, den gibt es aber jetzt gar nicht mehr. Das heißt, es gibt nur noch CGN. Hm. Muss ich das im Servernamen noch drinstehen haben? Ja, habe ich historisch halt in meinem Servernamen drinstehen.
Ja.
Und was machst du dann?
Ja, wenn du keine Auslandsgesellschaften mit, ne? hast, brauchst du dann das Land im Kürzel.
Nicht mal, ne? andere Städte im Zweifelsfall.
Ja.
Ne?
Mhm. Ja, sowas macht Servernamen natürlich auch sehr lang, ne? Wenn du dann noch den Unternehmensnamen mit drin hast oder ein Kürzel für einen Unternehmensnamen. Gut, bei einer Gruppe mag das vielleicht auch wieder sinnvoll sein, wenn du dann halt Unternehmensbereiche, wenn du zentrale IT-Dienstleistungen anbietest und du hast dann zum Beispiel, willst dann Gesellschaften irgendwie im Namen mit verorten. Du hast ein Service, genau. Das läuft nur für Gesellschaft XY, dann kann das durchaus Sinn machen, dass das damit mit drin auftaucht.
Weil ich meine, also das, wenn es solche Gründe dafür gibt, die auch noch nachvollziehbar sind, okay, ne, dann, was ich dann halt manchmal nicht verstehe, ist, du hast nur ein, es ist nur eine Firma und es muss trotzdem irgendwo der Firmenname mit im Servernamen als Kürzel oder sonst irgendwas, verstehe ich nicht notwendigerweise. Mhm. Es sei denn, es gab halt auch mal andere Unternehmen und Server, ne, die quasi mit fusioniert wurden, die dann eben anderes Kürzel hatten an der Stelle. Es wird halt für mich gedanklich, ja, die Namen werden dann in meinen Augen einfach unnötig lang oder man verschenkt unnötig viele Zeichen, sagen wir es so.
Wie stehst du denn zu langen oder kurzen DNS-Namen bei Active Directory Domain? Es gibt ja Unternehmen, die tendieren dazu,
Einer meiner Herzenskunden, der hat eine sehr, sehr, sehr lange Active Directory.
Ich hoffe, sie hassen sich noch heute dafür.
Und ich bin jedes Mal, wenn ich schaffe, es diesen Namen unfallfrei zu tippen, denke ich, heute war ein guter Tag.
Ja. Nee, ich bin auch definitiv ein Freund von eher kurzen DNS-Zonen oder DNS-Domänen.
Ja. So kurz wie es
geht. Active Directory, genau. Gerade wenn man das oft eingeben muss, dann ist das natürlich schon sinnvoll, wenn das nicht elendig lang ist. Mhm. Gerne auch eine Subdomain fürs Active Directory, ne? Damit du, ne, dann ist das mit dem DNS ein bisschen einfacher.
Was wir ja nicht selten machen, ist quasi die, ich sag mal, öffentliche Domäne mit einem Kürzel davor, AD.
Ja, in der Subdomain, genau.
Genau.
Ja, richtig.
Also das wollte ich, gut, das wollte ich noch ergänzen.
Das, genau. Das macht auf jeden Fall immer Sinn. Das spart auch eine ganze Menge Ärger.
Was schlechter funktioniert? Und diejenigen, die es haben, wissen auch warum. Diejenigen, die es nicht haben, wollen es vielleicht jetzt hier mal erwähnt hören. Es ist vielleicht keine gute Idee, deine interne AD-Domäne entsprechend beispielsweise deiner Webseite zu benennen.
Kann man machen? Muss man halt DNS für verstanden haben?
Natürlich kann man das machen.
Ja, muss halt nur DNS verstanden haben.
Es kann aber beliebig komplex werden.
Wenn du viele Hosts oder Subdomänen hast, ja. Genau, weil die musst du natürlich dann alle intern in deinem DNS pflegen, damit deine Clients diese Namen auch korrekt auflösen können. Und ja, das ist dann natürlich ein bisschen komplizierter, das ist ein bisschen Pflegebedarf.
Was ist mit .local?
Würde ich vermeiden.
Weil?
Multicast-DNS.
Multicast-DNS?
Ja, kommen wir gleich nochmal zu, hast du nämlich auch, da hast du was Schönes ausgegraben. Nee, die .local-Domain würde ich tatsächlich vermeiden. Grundsätzlich kein Problem hätte ich mit ausgedachten Top-Level-Domains, wobei das natürlich heute auch schon mal schwierig sein kann, weil heute darf sich ja quasi jeder Top-Level-Domains registrieren. Aber was wir ja häufig sehen, ist ja ein .intern, .ads oder so. Was mittlerweile, glaube ich, nicht mehr geht, ist ja so Single Root FQDNs für Domain, also nur ein
Hi.
ohne Punkt irgendwas dahinter. Das geht, glaube ich, nicht mehr. Das kannst du heute, glaube ich, nicht mehr aussetzen. Früher ging das wohl.
Ich wäre auf die Idee gar nicht, war ich gar nicht gekommen, aber ja.
Grundsätzlich sollten halt so ein Namensschema halt, also das sollte sich halt für die eigene IT-Truppe, sollte das irgendwie eingängig sein. Man sollte sich da auch, glaube ich, nicht von anderen irgendwie reinquatschen lassen. Das muss halt für einen selber passen. Andere müssen da ja im Zweifelsfall nicht unbedingt durchblicken. Man sollte sich, glaube ich, auch nicht zu schade sein, das mal anzupassen oder zu überarbeiten. Und man sollte es nicht zu ausladend machen.
Ja, ich tue mich immer schwer damit, Zeichen zu verschenken.
Ja, nee, voll. Also ganz konkretes Beispiel. Ich würde zum Beispiel heute keine Rechenzentrumsbezeichnungen mehr bei VMs mit reinpacken. Ich kenne durchaus Namenskonzepte, wo halt irgendwie drinsteht, dass eine Maschine in einem RZ so oder einem RZ so ist. Weiß ich nicht, ob ich das heute machen würde, weil du ja Workloads hast, die halt wandern können. Das geht natürlich noch weiter, wenn wir darüber nachdenken, Cloud Mobility, dass du auch Workloads hast, die sich dann meinetwegen bei Azure oder AWS wiederfinden. Also auch bei Namenskonzepten, die bei Azure, AWS, Google Cloud, da muss jetzt nicht drinstehen, dass es sich um ein AWS, um ein Azure oder um ein GCP-Workload handelt.
Kann es,
wenn muss
ihr das
nicht,
wollt, aber wenn muss ihr das es wollt. Nicht.
Tendenziell bin ich immer ein Freund von kurzen Namen, weil ne, es nervt, wenn man die ständig einhacken muss.
Ja.
Und ich freue mich immer darüber.
DC2 reicht.
Ist so ein Sortierungsding manchmal, ne?
Wenn du anfängst abzulösen, also du meinst jetzt nicht DC, DC ist ein schlechtes Beispiel dafür, aber du meinst zum Beispiel Mail 1, Mail 2 und dann kommt die neue Generation und dann müsstest du eigentlich Mail 3 und Mail 4 machen, aber
viele Kunden haben damit totale Schwierigkeiten.
Dann
kann
ich den Server
nicht wieder Mail 1 nennen? Oder auch bei Domain-Controller-Namen, können wir den wieder DC1 nennen? Können wir den wieder DC2 nennen? Klar, weil vielleicht haben die halt irgendwelche Sachen hardcoded, ne, auf die Namen.
Ja,
aber
da haben wir uns ja eigentlich das Schema ist ja in Ordnung. Also, ne, wir gehen da meistens von 1 und 2 auf 10 und 20 und bei der nächsten Ablöse dann zurück von 10 und 20 auf 1 und 2.
Ja, aber muss man halt nicht, ne?
Muss man nicht, natürlich. Ist ja eh jedem selber überlassen.
Genau, also
aber
zum Beispiel
seid nicht böse zu euren Servern, nicht beleidigende Namen. Das war wichtig, steht in der RFC.
Server würde ich auch gerne Moron oder sowas nennen. was ja auch immer eine Alternative sein kann, ist, wenn man halt mit, wenn man Servernamen hat, wo man sehr dran hängt, weil man sie irgendwo eintragen muss für Anwendungen oder sonst irgendwas, wir kennen das, ne? Du musst irgendeinen Servernamen in so eine Webconfig reinklimpern, hey, legt ein CNAME drauf. Mhm. Ja? Legt ein DNS-CNAME drauf.
Kann funktionieren. Muss aber nicht.
Warum?
Kann funktionieren, muss aber nicht. Kommt ja eine Anwendung an. Das kommt ja oft.
Also eine Anwendung, die mit dem CNAME nicht klarkommt. Was ist das denn schon wieder für eine Frickelsoftware, an die du gerade denkst? Hast du da ein Beispiel?
Du hast nicht mehr genug zu tun mit Frickelsoftware, oder?
Ich lehne Frickelsoftware ab. Wenn mich nein.
Deswegen bleibt die immer an mir hängen.
Du bist nur dafür eingestellt worden, dass ich jemanden habe, an dem ich Frickelaufträge weiter delegieren kann.
Ich glaube auch.
Ja, auch du musst dir jetzt einen Padawan ranziehen, an den du das weiter delegieren
kannst. Ich versuch's ja.
aber zum Beispiel SQL. Also wenn du zum Beispiel so Connection Strings für SQL-Datenbanken hast, das ist immer eine gute Idee, mit CNAMEs zu arbeiten, statt mit Servernamen. Gerade wenn man dann noch die Anwendung damit reinpackt oder so.
Ja, funktioniert dann sowas wie Kerberos noch?
Wenn man das pflegt, ja. Musst du doch nur den SPN auflegen.
SPN mitnehmen. Ja, ich denke nur drüber nach, was du da sagst. Also.
Wichtig ist auch immer, so ein Namensschema mit dem Team abzustimmen. Kein Namensschema sollte einem kranken Geist entsprungen sein und dann überall verwendet werden. Das ist keine gute Idee, Kinder. Stimmt das im Team schön ab und dann wenn sich alle auf was committed haben, dann kann man auch sagen, hey, haben wir uns gemeinsam drauf geeinigt, warum heißt dieser Server jetzt nicht tralala, sondern trödelöd.
Ja, und ne, nur weil man dieses Schema schon immer verwendet hat, heißt das nicht, dass ihr das nicht anpassen könnt.
Ja.
Nur so allgemein. Ich weiß, man hängt dann dran. Vielleicht hinterfragt man es auch nicht, weil war schon immer so, aber man kann
das.
Weil
das auch lustig ist, ne? Wir haben das ja auch schon häufiger mal erlebt bei Kunden. Du hast ein Namensschema bei einem Kunden, zum Beispiel für Server. Mhm. Und dann kommt ein neuer Admin und auf einmal heißen die Kisten ganz anders.
Ja, und wenn das dann nicht mit dem Team abgestimmt ist, das ist dann, das kann Unmut erzeugen. Das kann Unmut erzeugen.
Ja,
aber ein schönes Beispiel, man soll man soll ja seine Geräte nicht nach Projekten bezeichnen. Was ist, wenn, sag mal, Kunde hat bis auf ein oder zwei Server, alle Server nur noch virtuell? Ist aber im Zuge dessen, dass es umgezogen hat, hingegangen und hat in seine Bezeichnung für die Server mit reingenommen, dass es eine, entweder in welchem Rechenzentrum es steht oder in welchem, dass es eine VM ist. Jetzt ist das aber schon lange abgeschlossen.
Genau, also ich sag mal, vor 10, 15 Jahren war das vielleicht noch wichtig, bei Servern zu unterscheiden, ist das ein Stück Physik oder ist das eine VM? Heute ist das egal. Also ich würde heute so eine Information wie ist das Physik oder ist das ein Stück WM, würde ich tendenziell eher irgendwo in einer Dokumentation pflegen. Mhm. Beziehungsweise wir haben ganz viele Kunden, die ja extrem hohe Virtualisierungsgrade haben. Da brauchst du, glaube ich, die Information, ist das Physik oder ist das virtuell nicht mehr. Da weißt du ganz genau, okay, meine ESXer sind Physik und alles andere sind virtuelle Maschinen. Ja. Mhm. Auch so eine Information, wir hatten es ja gerade schon, ne, mit einer RZ-Bezeichnung. Wenn das, wobei, das kann Sinn machen, wenn du zum Beispiel VMs, zum Beispiel pinst. Über DRS-Gruppen trennst.
Ja, ja, genau, ja, wenn du die auf bestimmte Hosts pinnen willst, weil sie nicht im gleichen Rechenzentrum laufen
das
sollen.
Das kann schon Sinn machen. Mhm. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit immer nur über Server geredet. Was ist denn mit Firewall-Policies?
Firewall-Policies.
Also lass eine Firewall von drei Admins administrieren und du hast fünf verschiedene Namenskonzepte.
Ja, ehrlicherweise, jetzt müssen wir uns mal ganz ehrlich untereinander in die Augen gucken. Auch wir haben bei fünf verschiedenen Kunden fünf verschiedene Naming-Schemas.
Wie kann das denn sein, wenn das nur...
Wie kann das denn sein? Ja, weil du deine... also ich gehe für gewöhnlich, ich nenne es als Beispiel, ich gehe für gewöhnlich hin und sage in meiner Policy, im Namen der Policy, Zone von... Also Quellzone, Zielzone, dann bei Bedarf, das ist so eine allumfassende Regel, eher eine Bezeichnung der Quellhosts, also zum Beispiel DCs, und dann vielleicht noch das Protokoll dahinter. Ja, ja, zum Beispiel DCs dürfen NTP ins Internet. Mhm. Ne, die heißt dann zum Beispiel int ext DCs NTP. Mhm. So.
Was ist, also, ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel Verkehr haben, der, jetzt, ja, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, du hast T1-Systeme in deinem Internet, du hast eine Management-Zone, dann hast du sowas
so,
wie,
jetzt, ja? Genau, da wollte ich jetzt nämlich auch hin, jetzt habe ich bewusst gesagt, int-ext, dann kannst du mal, aus welchem Internet denn, weil kein Kunde hat doch nur noch ein internes Netz, ja, so, ne, das sind doch... keine Ahnung, etliche. Ne? Wir haben Client-Netze, wir haben Servernetze, wir haben DMZs, die sind alle aus Sicht der Firewall intern. Mhm. Ja? Wie benennst du es dann?
Habe ich häufig den Fall, dass ich dann, also die Source in der Regel ein WLAN ist und dann nehme ich meist die WLAN-Bezeichnung mit rein. Also du hast dann zum Beispiel Management, Tier 1,
ja.
Management-Hosts, Domain-Controller, RDP oder sowas.
Das ist ja noch einfacher auf der Data Center Firewall. Was machst du denn draußen am Perimeter? Weil da kommt
alles, was hinter dem Perimeter kommt, ist extern. Das heißt, auf der Perimeter Firewall habe ich in der Regel immer
da auf der anderen Seite, also nach außen hin von dem Perimeter. Was ist nach innen hin? Du hast ein Transfernetz zur Data Center Firewall und da kommt alles, was von intern kommt, lang.
Alles, was von außen kommt, über die Perimeter Firewall reinkommt, ist ext.
Nein, nicht reinkommen. Du kommst von innen. Du bist ein Client im internen Netz. Dann gehst du gehst über die Datacenter Firewall und dann über ein Transfernetz auf die Perimeter Firewall, wo du ins Internet gehst. Mh. Wie ist dann dein Naming auf der Perimeter Firewall für diese Policy, wenn du WLANs verwendest? Weil das ist ja dann immer das Transfer-WLAN.
Ja, da orientiere ich mich aber tatsächlich an der Quelle, wo das Ding herkommt. Das heißt, in der Regel sehen deine Policies dann auf der Datacenter und auf der Perimeter identisch aus. Das macht es dann auch leicht, die zu finden.
Aber das erklärt doch jetzt auch, warum wir fünf verschiedene Kunden, fünf verschiedene Naming-Konventionen haben, oder?
Viel besser sind dann solche Temp-1-Policies.
Du meinst diese die Temp-Policies. Zum Beispiel haben wir bei uns auf der Firewall eine Temp-Prüfung-Policy, die wir bei Bedarf aktivieren, wenn wir irgendwelche Prüfungen machen, weil wir nie genau wissen, ob da nicht doch was blockiert.
Ja. Die gibt es tatsächlich. Wir haben jetzt über Firewall-Policies geredet. Ne? Das gleiche hast du ja dann auch noch typischerweise für so NAT-Policies. Dann hast du vielleicht noch, wenn du so Unified Threat Management Appliances hast, dann hast du ja noch das Thema WAF, ne? Web Application Proxy. Firewall, Proxy Policies. Und dann hast du auf so einer Firewall auf einmal so 3, 4, 5, 6 Sachen, wo du halt verschiedene Naming-Schemes hast. Und das gleiche ist, also so kenne ich es halt auch tatsächlich von Load Balancern, also bei mir halt dann vom Netscaler, dann hast du dann deine Load Balancing Virtual Server, du hast deine Content Switches, du hast Zertifikate, Zertifikatsbundles, Keys, CAs, du hast AAA Policies, du hast Traffic Policies, you name it. Und wenn du da halt kein vernünftiges Konzept hinter hast, findest du auch nichts wieder. Ich meine, du hast das, du hattest mal diese unsägliche Aufgabe, einer Native OTP-Config von mir auf einem Netscaler nachzusteigen, und irgendwann warst du dann zwischen Traffic und Session Policies, hat sich dann bist du, glaube ich, was aufgegeben.
Ja, aber das hat ja mit dem Naming-Schema nichts zu tun.
Ja, aber doch, wenn du da nämlich kein vernünftiges Naming-Schema hast, dann findest du nichts wieder, weil du nicht weißt, wo was ansetzt, wie was verschachtelt ist.
Ja, das lag in dem Fall aber nicht an den Naming-Policies. Das lag einfach an widersprüchlichen Informationen von anderer Stelle, dass ich was anderes erwartet hatte dort.
Ja. Ja, aber ich meine, ne, wie gesagt, auf Firewalls, und das geht ja noch weiter, ne? Denken wir jetzt mal in Richtung Cloud Services. Es gibt eine eigene, bei learningmicrosoft.com gibt es eine eigene Seite, die sich nur mit dem von Microsoft empfohlenen Naming-Schema für Azure-Ressourcen beschäftigt.
Aber da muss ich sagen, sind wir schön aufgestellt.
Ja, das haben wir damals direkt richtig gemacht bei uns mit
unserem Azure-Zeug. Ja, da muss man sich halt mal mit beschäftigen. Ich finde auch, also ich sag mal, ich hätte jetzt noch keine Firewall-Policies von dir gesehen, wo ich nicht direkt erkennen kann, was sie tun. Hm. Also ich bin da fein mit, solange wir voneinander die Policies lesen können. Ist doch alles gut.
Ja, genau.
Ja, weil es ist tatsächlich auch, dass die Kundenumgebungen so unterschiedlich sind, dass du, ne?
Man halt, findet sich zurecht.
Man findet sich so grob zurecht. Ein bisschen Firewall haben wir, glaube ich, soweit mal aufgeschnappt nebenbei.
Ja, aber du kennst das selber, das kann beliebig kompliziert sein, sich in Namensschema oder halt auch dann Configs von anderen Leuten reinzudenken. Wenn man sich dann manchmal fragt, okay, was ist jetzt das für eine Bezeichnung? Ist das ein Server oder was ist das? Mhm. Lasst mal Feedback da, wie ihr das so mit Namensschema handhabt. Kommen wir nochmal auf unsere Einleitung zurück.
Ja, den Loop, den du gesteckt hast.
Genau, weil ich bin ja ein dummer Endanwender, und wenn da Mini-Switches rumliegen und Kabel da rausgucken, dann stecke ich ja mal schnell Kabel rein. Die Einleitung geht ja auf eine Diskussion zurück in unserer Telegram-Gruppe bezüglich Loop Protection und der Frage, lässt man den Port down oder soll der Port periodisch wieder online kommen und ja, solange der Loop besteht, wieder offline gehen. Wir beide vertraten ja die These, dass ein Port, wenn er mittels Loop Protection als loopender Port entdeckt wurde, abgeschaltet wird und dann down bleibt, bis ein Admin ihn wieder aktiviert.
Einfach aus dem Grunde, solange der Loop nicht aufgelöst ist, würde ja jedes, also die Alternative besteht ja darin, dass der Port automatisiert immer wieder aufgemacht wird und der Switch schaut, ob der Loop noch da ist und so weiter. Das haben wir in der Praxis als sehr störend, also das gesamte Netzwerk störend erlebt. Deshalb unser Ansatz, der Port ist down und bleibt down, bis ein Admin ihn wieder freischaltet.
Einwand vom Marco war ja an der Stelle, dass das gerade im Bereich OT ein Problem ist, weil wenn Port down und Maschine läuft nicht und Admin erst am nächsten Tag wieder verfügbar, dann ist das vielleicht ein Problem.
Ist ein valider Punkt. Man kann auch, das habe ich auch getan, ketzerisch in der Gruppe fragen, ja, aber wenn das 24/7 Produktion ist, dann sollte auch 24/7 IT da sein oder zumindest abrufbereit sein, oder?
Ja, ich glaube, das ist ja tatsächlich auch der Punkt.
ist es ja auch, aber
so, also ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein Problem ist, aber lass uns doch mal überlegen, wo finden wir denn typischerweise Loops? Die finden wir doch eigentlich nicht an der Produktionsstraße, sondern die finden wir doch tatsächlich Telefone. Im Büro. Unterm Schreibtisch, an einem Mini-Switch, an einem Telefon, wo ein PC durchgeschliffen ist, im Netzwerkschrank, weil viel zu lange Kabel und wir stecken die einfach mal rein. Ja.
Oder im Büro viel zu lange Kabel und ach guck mal, hier liegt ein Ende, stecke ich mal hier, hier ein.
Oder aber Access Points, die lustig rummeschen.
Ja, auch schöne Geschichte, häufiger mal gesehen. Access Points, die Automesh machen.
Genau, die hängen beide mit einem Kabel am Netzwerk. Ja. Und halten es für eine gute Idee zu sagen, ey, guck mal, den anderen habe ich in Reichweite, wir meshen mal. Mhm. Ist auch blöd. Mhm. Ne? Ist im Sinne von Ethernet halt auch eine Eine Brücke.
Wobei es nicht notwendigerweise dann als Loop sich darstellt, sondern einfach als Spanning Tree Topology Changes.
Ja, genau.
Weil es ist ja immer entweder eine oder der andere durch Spanning Tree.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wo wir Loops selten finden, ist tatsächlich draußen in der Produktion oder auch tatsächlich im Data Center. Also wo du eine sehr geringe Anzahl Changes hast, da tritt das gar nicht so oft auf. Mhm. Ich bin neulich bei einem Kunden über eine Switch-Config gestolpert, die ich dafür viel problematischer halte. Und ich denke, da wird der Marco mir recht geben. Und das ist Link Disabled wegen Link Flapping.
Mhm. Wegen Link Flapping?
Ja. Also ne, da hat sich jemand offenbar nach seinem CCNA auf ein paar Cisco-Switches ausgetobt. So sahen die zumindest aus. Und eine der konfigurierten Einstellungen war, dass ein Port Error disabled wird nach Link-Flapping. Also wenn du so und so viel Link-Flaps an, aus in einer bestimmten Zeit hast, dann wird der Port Error disabled oder geht in diesen Stator Error disabled. Das halte ich tatsächlich gerade im Sinne von der Produktion oder so für viel problematischer. Wenn der Port nicht mit einem Recovery-Timer versehen ist, nach dem Motto, er kommt dann irgendwann auch einfach wieder. Weil, ne, dann hast du halt mal irgendein wackeliges Kabel oder irgendeine Baugruppe, die irgendwie ein bisschen rumzickt und dann ist der Port wirklich down. Mhm. Ne, und zwar false positive. Ein Loop ist in meinen Augen nie ein false positive. Ja?
Nein.
Error disabled, weil dann Link rumflappt. Mhm. Das kann schnell schon mal so ein false positive sein. Deswegen glaube ich einfach, dass grundsätzlich dieses Thema Loop Protection, ne, wenn Loop detected, dann aus. Genauso wie BPDU Protection. Mhm. Auch da würde ich eher sagen, Port aus. Mhm. Weil da hat irgendeiner was dran gesteckt, was da nicht zu sein hat.
Ja,
aber das finden wir halt, glaube ich, in der Produktion eher seltener, sondern tatsächlich eher im Office.
Genau. Und da bleibe ich dabei. Da ist es dann eine gute Idee, wenn der Port down bleibt.
Genau. Wir hatten ja gerade schon mal das Thema Punkt Local Domains. Da hast du was sehr Schönes wegen MDNS ausgegraben.
Ach so, ja, was heißt ausgegraben? Ich habe etwas gehört beziehungsweise erfahren von einem lustigen Experiment, was jemand gemacht hat. Aber lass erstmal über MDNS kurz reden.
Genau, was ist denn MDNS?
MDNS ist ja eigentlich so ein wurmelaltes Protokoll, was du häufig, sehr, sehr häufig im Heimnetzwerk findest. Du findest es häufig unter Namen wie Bonjour.
Ah.
Ja, ist Bonjour. Oder auch Rendezvous.
Ja.
Den Avahi-Daemon. Ja,
findet man unter Linux schon mal.
Auf Linux, genau. Das sind alles Dinge, die MDNS sprechen. Ich habe das übrigens über den Packet Pushers Heavy Networking Podcast, also bevor jemand da draußen den zufällig ist, auch gehört hat und dachte, das habe ich doch schon mal gehört jetzt. Fand ich hochinteressant, habe dann auch dazu noch ein bisschen gelesen. MDNS ist, wie gesagt, ursprünglich in Heimnetzwerken auch noch eine ganz tolle Sache. Du klemmst dein Apple TV zu Hause irgendwo ans WLAN und dein iPhone findet es direkt. Und dann sagst du, guck mal, hier kann ich drauf streamen, alles wunderbar. Du musst nichts dafür einrichten. Ja, das ist MDNS, das ist Bonjour. Mhm. Gerade Apple ist großartig mit diesen Diensten. Da gibt es zwei RFC-Zus, das ist die 6762, die einmal MDNS definiert und 6763, die quasi dieses Service Announcements über Multicast DNS beschreibt. Ja, also Multicast im Heimnetzwerk ist also eine tolle Sache. Ja, also auch dein Drucker oder sowas. Mhm. Ne, schließt da an, läuft. Ja. In deinem Unternehmensnetz willst du das ja gar nicht unbedingt.
Nö, nee, weil MDNS ist ja durchaus was wir beim Hardening von Umgebungen schnell abknipsen.
Genau. Das ist eine der ersten Grupprichtlinien, die wir ausrollen meistens, wenn wir anfangen, irgendwo Umgebungen zu härten. Multicast DNS auf Windows-Rechnern ausmachen. Einfach.
Genau.
Das heißt, auf Clients, auf Servern, weil man es in der Domäne nicht braucht, weil da hat man einen, ich sag mal, anständigen DNS.
Man möchte halt niemanden da haben, der über Multicast DNS dann irgendwie eine andere Form der Namensauflösung mit möglicherweise anderen Zielen anbietet.
Naja, der Knackpunkt ist ja, du hast aber nicht über alle Geräte in deinem Netzwerk die Kontrolle, wenn du ein Gäste-WLAN hast beispielsweise. Und Multicast, wenn du jetzt, ich sag mal, ohne dein Wissen oder versehentlich, was sonst eben Multicast-Routing angeknipst hast.
Ich bin dann Maus gerutscht und hab mal eben genau. PIM aktiviert.
Genau. Ja, nun, wer weiß, ne? Aus Gründen kann ja irgendwo Multicast-Routing an sein, du weißt es nicht, ja. Und dann zack, hast du schon das Problem. Deswegen hat eigentlich die RFC vorgesehen, dass diese MDNS-Pakete eine TTL von 1 haben.
Weil das würde nämlich heißen, sie kommen nicht über den Router hinweg.
Exakt.
Weil der Router, der dieses Paket routen würde, würde sagen, ja, TTL 1 schmeiße ich jetzt mal weg, weil ich müsste die jetzt halt um 1 reduzieren, TTL 0, zack, fort.
Genau.
Damit ist MDNS ja quasi eigentlich nur auf die lokale Broadcast-Domain beschränkt.
Damit wäre das so der Fall. Der Mensch aus dem Podcast, das war übrigens Brian Ward, ja, der hat erzählt, ja, aber er hat ganz viele MDNS-Pakete gecaptured und viele haben dann einfach eine TTL von 255 oder so.
Das macht
Sinn. Weil sich nicht an die RFC hält. Weil,
dafür sind die doch da.
Das wäre die ideale Welt, wenn Standard wirklich gleich Standard wäre. Ne? Ja, und TTL von 1 ne, leuchtet dann ein, ja, das bleibt dann halt innerhalb der Broadcast-Domäne ne, und es ist eigentlich dann ein Broadcast, von dem sich nur bestimmte Rechner angesprochen fühlen. Ist aber leider häufig nicht der Fall. Das heißt, hast du Multicast-Routing, dann hast du auch schnell aus deinem Gäste-WLAN dann versehentlich mal Multicast in deinem Produktionsnetz, wie auch immer. Dazu kommt, dass vendorabhängig, ich will jetzt auch nicht schon wieder Apple nennen, aber ich muss schon wieder Apple nennen, da auch mit MDNS Dinge gemacht werden, für die es nicht gedacht ist. Also Apple versieht diese Pakete, MDNS-Pakete tatsächlich mit einem DSCP-CS6-Wert.
Das ist CS6 Voice. CS6 ist Voice, ne? Das heißt, ist das
also nicht quasi für wie für Voice, genau.
Wie für Signalisierung, ne?
Ja,
also auf jeden Fall.
Das ist noch nicht, das ist so unter EF, aber also es ist.
Wollte ich gerade sagen, EF ist, drückst auf jeden Fall durch, CS6 ist direkt danach.
Ja, genau. Warum?
Ich will meinen Namen auflösen.
Genau, weil mein Apple TV funktionieren muss. Ja, so. Was hilft dir denn dabei? Ne, also ja klar, auf deinen Domainrechnern hat mir gerade schon gesagt, knipst es einfach aus, fertig, stört keinen Menschen. In einem WLAN, wo es ja Airtime nutzt, also das ist ja der Knackpunkt, das nutzt unheimlich viel Airtime.
Genau.
Also es ist ein Shared Medium.
Kannst du das Konzept von Airtime nochmal
erklären? Das Konzept von Airtime? Wenn ich neben dir stehe und du einen sehr großen Download machst übers WLAN, dann klaust du mir den quasi. Es sei denn, ich habe es.
Ich klaue dir Bandbreite.
Ich klaue dir Bandbreite. Persönlich.
Gut, dass ich Zugriff auf die Firewall habe.
Nein, gut, dass ich Zugriff auf die Access Points habe. Nein. Ja, klar, es ist ein Shared Medium.
Dieser Tag kommt.
Es ist ein Shared Medium. Jetzt hast du zu Hause vielleicht so, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, wie viele Geräte Menschen zu Hause haben, aber vielleicht hast du so 10 Geräte zu Hause, die sich dann über einen Access Point dann drängeln, das ist kein Problem. Bist du jetzt im Enterprise-Umfeld unterwegs, wo du, keine Ahnung, 60 Client über einen Access Point bringen musst, weil der zufällig irgendwo in der Mensa hängt?
Universitätsbibliothek, das ist, glaube ich, der Endgegner.
Ja, der Brian Ward ist tatsächlich ein Administrator in der Uni. Und der hat das dann an der Mensa beispielsweise festgemacht.
Okay, ja, ich glaube, das ist, ja, okay, verstanden.
Ja. dann kann das ein Problem werden, ne, weil einfach keine Bandbreite mehr da irgendwann. Und deswegen machst du auf deinem WLAN für gewöhnlich, also wenn es dein Gäste-WLAN ist, so etwas an wie Client Isolation. Ist ja grundsätzlich mal eine gute Idee, ne? Dann
ja, wenn du ganz genau weißt, dass die Geräte sich nicht direkt unterhalten müssen, dann ja, macht das Sinn.
Genau.
Also wir haben es auch in unserem Gäste-WLAN an. Deswegen muss ich ja verbotenerweise, wenn wir aufnehmen, immer meinen Smartphone in das interne WLAN hängen, weil sonst funktioniert das Soundboard nicht.
La la la.
Aber ja, ist ein schönes Beispiel dafür.
Genau, Client Isolation verhindert halt, dass die MDNS-Pakete an andere Clients überhaupt gelangen. Und der Kollege hat tatsächlich das mal für eine Stunde am Campus, also wir sprechen von der Größenordnung so 400 Access Points, hat das mal für eine Stunde, so um die Mittagszeit, so irgendwo noch so ein Stückchen von Vorlesungen mitgenommen und ein Stückchen von ja so den Pausenzeiten auch mitgenommen. Hat er mal eine Stunde ausgemacht.
Die Client Isolation.
Die Client Isolation.
Und dann hat die Welt gebrannt.
Dann hat die Welt gebrannt, ja. Also das WLAN war quasi nicht mehr benutzbar und das Interessante daran ist, er hat die Pakete alle gecaptured, ja, 75% der gesamten Pakete waren MDNS-Pakete.
Ach du Scheiße. Okay.
75%.
Ist ja, ja mal klar, Spaß, ich mein, machen,
ne? Mach dir mal hier einen Wireshark an irgendwo und dann guck mal, was da alles ankommt von MDNS.
Ja, ich meine, du hast auf deinem Rechner hast du iTunes drauf und dann hast du auch irgendwie so einen komischen Bonjour-Dienst im Hintergrund, der die ganze Zeit nur rumblöckt, so hallo, ist hier vielleicht irgendwo ein iPhone, ein Apple TV oder...
Ich finde das echt suspekt.
Ist hier irgendwas anderes? Ja, stimmt natürlich.
Hier bin ich.
Ja gut, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel, wo Convenience dafür sorgt, dass Systeme im Zweifelsfall unbenutzbar sind. Einfach nur, damit die User Experience möglichst entspannt ist, ja, so alles so Auto-Detect und hin und her. Und was da an Ressourcen verbraten wird.
Ja, aber denk mal, ne, das macht dir natürlich, wenn du, sag mal, in deinem Job als Admin nicht nur Enterprise betreust, sondern beispielsweise Wohngruppen, Netze für Teilnehmer, für Internate, was auch immer, dann hast du ja mitunter das Problem, dass die ankommen mit so Dingen wie, ich habe hier ein Smart TV und ich habe hier ein Apple TV und das läuft jetzt hier alles nicht und ist doch alles doof. Das zu verargumentieren in dem Moment, in dem man dann wirklich erklären kann, okay, pass auf, ich kann das nicht nur für dich zulassen, sondern wenn, dann muss ich es für alle zulassen und damit ist das Thema raus.
Ja.
Das ist halt, glaube ich, auch eine Sache, die zu selten passiert. Aber
ja gut, wir haben dann, also was du ja da gerade nennst, ist ja so ein typisches Beispiel, wie wir es aus der Sozialbranche kennen, ne? Weil du da eben nicht dieses knallhart Enterprise-IT hast, sondern du hast da eben auch relativ viel Consumer-Zeug, gerade wenn du da im bestimmten Bereich der Sozialbranche unterwegs bist. Das hat nichts damit zu tun, dass die kein Geld haben, sondern das hat einfach damit zu tun, dass das halt auch häufig dann Bereiche sind, die sich sehr viel mehr an dem normalen häuslichen Gebrauch von Geräten annähern als irgendwo so Hardcore-IT. Das sieht natürlich anders aus, wenn du ThyssenKrupp bist. Ja, wenn du da um die Ecke kommst, ich habe hier einen Apple TV, dann wirst du von den Netzwerkern mal fest ausgelacht und dann gesagt, kauf mal was Vernünftiges. Ist egal, was das kostet, Hauptsache, es ist halt Enterprise-IT. Ne?
Wo ich jetzt die ganze Zeit an den Chromecast denken muss, den wir mal irgendwo in einem Kundennetzwerk, wo ich noch dachte, so, oh, was ist denn da los? Da stimmt doch irgendwas nicht, bis ich dahinter gestiegen bin. Es war einfach irgendein publiger Chromecast, der Multicast, TTL nicht auf eins offensichtlich, irgendwie aus allen Netzen Clients angelockt hat.
Ja, Multicast ist natürlich noch an einer ganz anderen Stelle ganz interessant, nämlich was Video angeht. Wir haben das mehr als einmal gehabt, wo wir Videoüberwachungssysteme bei Kunden haben. Da sind wir auch, also wir, gerade im Bereich Healthcare, gerade im Bereich des Sozialwesens, ne, du möchtest zum Beispiel eine zentrale Notaufnahme haben, die videoüberwacht ist, weil wenn da einer ausflippt, dann möchtest du das gerne auf Video haben.
Ja.
Und es ist keine gute Idee, Kameras, auch wenn sie ein Netzwerk, also das ist ja heute alles Netzwerk angebunden, aber es ist eine scheiß Idee, von einer Fachfirma die Dinger einfach auf die Switches zu klemmen, weil die braten nämlich direkt los, schicken einen Multicast-Stream irgendwo hin in der Hoffnung, dass ein Serverdienst sagt, geil, das ist eine Multicast-Gruppenadresse, da registriere ich mich mal drauf, um diese Daten zu empfangen. Und das ist eben der Punkt, wo ich auch sage, liebe Sicherheitsfirmen, da müsst ihr die IT mit onboarden, da müssen wir drüber reden, das müssen wir auf den Netzwerkkomponenten konfigurieren, Stichwort IGMP.
Ja, IGMP hilft dir im WLAN halt auch nur so bedingt weiter.
Im WLAN, ja.
Also ja, klar, die Access Points können sowas mitunter, dass sie halt, entweder sie nennen es selber IGMP Snooping und oder sie nennen es manchmal einfach nur Multicast to Unicast, wie auch immer, ist ja dann im Wesentlichen passieren da ähnliche Dinge im Hintergrund, aber ist für Access Points häufig sehr ressourcenlastig.
Ja.
Weil wir reden ja jetzt nicht, wir reden ja von einer ganzen Menge Clients.
Das erinnert mich immer daran, wir hatten ja mal bei einem Kundenprojekt so eine lustige Software, die quasi in live in ein Video-Datenstrom-Zeug eingeblendet hat. Und in der alten Umgebung hat das funktioniert, die neue Umgebung, da waren die Kameras in einem anderen Netz als die Server.
Ja, ich denke immer noch sehr, sehr gerne dran zurück. Oder einfach mit dem, der war ja noch der Entwickler von dieser Software, dabei.
Genau.
Ja, für diesen großen Umzug. Und der hat sich eigentlich, im Wesentlichen hieß es ja eigentlich erstmal nur so, ja, geht nicht, funktioniert nicht, funktioniert alles nicht.
Genau.
Wir hatten ja einfach ein bisschen Segmentierung gemacht auf den Switches und der hat eine Microsoft-Implementierung von MDNS vom .NET-Framework verwendet und da ist der Standardwert Für die TTL 1.
Genau. Und das war schon sehr putzig, weil wir wussten natürlich relativ schnell, wo das herkommt.
Ja, ja.
Wir haben es
mit Wireshark gesehen.
Genau, wir haben Multicast-Routing aktiviert, aber wir wussten seiner Software halt noch, er musste seiner Software beibringen, diese Sachen nicht mit TTL1. Und
Er ist sehr ruppig geworden, das muss man dazu sagen. Ja,
also, er wollte immer den schwarzen Peter zu uns schieben und wir konnten ihm sagen, Moment.
Aber, ne? Also, ich habe dann einen Wireshark-Capture genommen und ich habe mir dann die Header angeguckt und ich sage, guck mal hier, ne, da TTL1. Ne, das liegt dann deiner Software. Ja, aber das macht ja nicht meine Software. Ich so, ne, dann ist es im Zweifelsfall deine .NET-Komponente, die du verwendest. Ja, das mache ich ja gar nicht, habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Ich so, warte.
Genau. Und dann haben die Infrastrukturjungs dem Entwickler mal gezeigt, wie es geht.
Der .NET-Part habe ich gegoogelt.
Ja gut, aber du hast es gegoogelt, du hast ihm diesen Code-Snippet gegeben, er hat das Ding mal eben irgendwie neu kompiliert und siehe da, dann ging's.
Er war sehr still.
Ja, aber er hat dir still Respekt gezollt.
Nein, er hat ja schon das irgendwie hervorgehoben, dass er das ganz toll fand jetzt, aber du hast schon gemerkt, dass er mit den Zähnen geknirscht hat.
Ja, Multicast ist schon kompliziert.
Ja, aber ganz ehrlich, das hat doch Spaß gemacht, oder? Es wäre doch jetzt gelogen, wenn wir sagen wollen, solche Begegnungen machen da keinen Spaß.
Ja, das sind schon die Dinge, an denen wir uns zum Ende unserer Karriere dann gerne erinnern. Und, Manfred, ich bin mir relativ sicher, du hörst diesen Podcast nicht, aber das war schon damals eine coole Nummer.
Ja, das hat Spaß gemacht.
Genau.
Ich hoffe, das ist nicht nur uns.
Ja, ich würde sagen, damit haben wir, wenn ich auch so mit Blick auf die Uhr, für eine in Anführungszeichen Haldenfolge war das, glaube ich, ganz okay. Den Aufreger der Woche sparen wir uns mal, weil es ist, wie gesagt, seit der letzten Aufnahme nicht wirklich viel passiert.
Ist halt nicht die Woche, ne? Genau, ja.
Ach, in diesem Sinne würde ich sagen, habt Spaß am Gerät, bleibt gesund. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Also für uns sind es 4.
4?
4.
Ja.
Wir hören uns wieder.
Ihr werdet zur gegebenen Zeit im normalen Rhythmus wieder eine Folge hören. Und ja, ich bin müde. Ich packe jetzt ein. Macht's gut.
Macht's gut.